Ja, wir haben gestern Abend von Wolfram gehört, dass der Anbetung ein Gebot Gottes ist. Und wir sehen von Anfang an, von der Schöpfung an, dass Gott Respekt haben wollte, dass er auch die Anbetung haben wollte und dass seine Gebote befolgt werden sollten. Und deswegen sehen wir durch die gesamte biblische Geschichte dieses Thema Anbetung. Aber wir merken doch Unterschiede, wenn wir durch die Bibel lesen, dass die Anbetung doch etwas anders gestaltet wurde. Und deswegen habe ich diesen Vortrag mit dem Titel überschrieben, Rettung, Anbetung und Dienst für Gott im Alten und im Neuen Testament. Da wollen wir die Dinge vergleichen, sehen, welche Beziehungen gibt es vom Alten Testament zum Neuen Testament. Und das führt uns direkt zu einem Begriff, der für uns wichtig sein wird. Und das sind Schatten. Denn das ist der Begriff, den wir im Neuen Testament finden für gewisse Formen der Anbetung im Alten Testament. Was ist ein Schatten? Haben wir ein Beispiel. Da sieht man, dass dieser Mann einen Schatten wirft. Ist der Schatten ein Phantom? Nein, der Schatten ist direkt mit diesem Menschen verbunden. Das habe ich als kleinen Knirps in Texas sehr schnell entdeckt. Wir haben Versteck gespielt. Und ich durfte mit 3, 4 Jahren mit den etwas Älteren spielen. Nur eins habe ich nicht bedacht. Manchmal habe ich mich hinten eine Wand versteckt, ohne zu bedenken, dass die Sonne hinter mir war. Und das warf einen Schatten über den Rand der Wand hinaus. Und natürlich die Älteren, die wussten ganz genau, sie konnten von diesem Schatten erkennen, wer da war. Weil dieser Schatten war kein Phantom, es war direkt mit mir verbunden. Und ich denke, das ist auch eine wichtige Sache, dass dieser Schatten ist mit dem Gegenstand, mit dem Körper verbunden und nicht zu trennen. Und wenn wir von Schattenbildern reden im Neuen Testament, und das ist der Fall, so entdecken wir, dass Jesus Christus und Gott wirklich mit diesen Schatten verbunden waren. Die sind keine Phantome, die sind Dinge, die sie wirklich wollten in der Zeit. Und Kolosserbrief 2,17 spricht von verschiedenen Sachen, Speisen, Getränke, Feste, an denen der Christ sich nicht messen lassen sollte oder urteilen lassen sollte, denn die sind Schatten. Aber Christus ist der Körper selbst. Und das ist ein Unterschied, wenn wir diesen Schatten sehen. Der Schatten zeigt uns irgendwie, deutet einen Kopf an, deutet Beine an. Und so erkennen wir, dass etwas daraus zu lesen, abzulesen ist von diesem Körper. Und so ist es im Alten Testament. Die Bilder da, die Opfer, die Speisen, das Bedenken der Reinigung, all diese Dinge sind Vorbereitungen auf die wahre Realität, die wir in Christus sehen. Also ist das Neue Testament eine Erfüllung, eine neue Realität der Dinge, die als Schattenbilder da waren. Nur müssen wir uns mit noch einer Frage beschäftigen. Was passiert, wenn einer seine Lupe nimmt und den Schatten sehr genau analysiert? Er misst die Länge des Schatten und sagt, es kann nicht sein, dass diese Person den Schatten wirft, der ist viel zu klein. Und wo ist dann die Welle da in seinen Beinen, die wir hier auf diesen Stufen finden? Das ist nicht da in dem Körper, deswegen kann der taugt nichts. Das kann nicht der wahre Körper sein. Das ist ein Fehler. Wir wollen nicht zu sehr alleine vom Schatten denken, sondern mehr das Verhältnis vom Gegenstand zum Schatten. Denn das kann dazu führen, dass man nur auf das Alte Testament schaut und meint, das muss so und so erfüllt werden. Aber im Neuen Testament sieht es ganz anders aus. Und so ist es wichtig, dass wir das Prinzip erkennen, dass das Neue Testament das Alte erklären muss. Genau wie wir würden nicht sagen, dieser Schatten erklärt uns ganz genau alle Details über den Körper. Und das sehen wir im 1. Petrus 1, dass die alttestamentlichen Propheten forschten nach, auf welche Zeit und auf welche Umstände der Geist in ihnen hindeutete, aber sie hatten mehr Fragen als Antworten. Und die Erfüllung, die auf ihre Erfüllung dessen, was sie gesagt haben, die Antworten auf ihre Fragen, das kam erst später, als Jesus erschienen ist. Da sehen wir im Lukas 24, dass Jesus zweimal mit Jüngern ihr Verständnis öffnen musste, um die Schriften des Alten Testaments zu verstehen. Das geschah damals mit den zwei nach Emmaus. Und dann später, als er seinen Aposteln erschienen ist, musste er ihnen das Verständnis für das Alte Testament, für das Gesetz, die Propheten und die Psalmen öffnen, damit sie verstehen, wie sie das Wirken Jesu vorausgesagt und wie er sie erfüllt hat. Also das Verständnis kommt durch Jesus, was er geoffenbart hat. Wir sehen auch dieses Bild im Neuen Testament, in 2. Korinther 3, dass Paulus sagte, eine Abdeckung, eine Hülle liegt auf Israel beim Lesen des Alten Testaments, weil sie nicht begreifen, dass es in Jesus Christus erfüllt ist. Aber wenn man Jesus annimmt, wenn man sich ihm zuwendet und ihn annimmt, so wird diese Hülle verschwinden. Und da wird eine Strahlung da. Man wird also angestrahlt von Jesus Christus. Man kann dieses Licht und diese Strahlung ertragen. Ganz anders als damals in Israel, als Mose eine Decke auf dem Haupt tragen sollte, weil Israel die Herrlichkeit, die er ausstrahlte, überhaupt nicht ertragen konnte. Und so sehen wir wieder, man muss in Christus das Alte Testament begreifen und nicht umgekehrt. Wir sehen auch im Epheserbrief, Kapitel 3, wo Paulus besonders die Heidenmission aufgreift als Teil des Planes Gottes. Er spricht davon, dass dies ein Geheimnis war, was nicht eröffnet wurde, so wie es jetzt durch die heiligen Apostel und Propheten geoffenbart worden ist. Also es lagen Geheimnisse im Alten Testament, die dort nicht zu entdecken sind oder die nicht aufgedeckt werden, die aber erst in Jesus Christus wirklich zum Vorschein kommen, sodass wir die volle Realität begreifen, die im Alten Testament vorhanden ist. Dies nur als ein Prinzip, dass wir das Alte Testament durch das Neue interpretieren, denn das wäre die einzige Möglichkeit, das wäre ein Fehler, wie gesagt, den Schatten zu untersuchen und das für die volle Realität zu halten und sogar den Gegenstand oder den Körper, der den Schatten verwirft, auch zu verwerfen. Das Problem ist, dass dieses Thema ist sehr umfangreich. Und da habe ich mir überlegt, wie kann man das Ding hier irgendwie übersichtlich machen. Und ich habe gedacht, wir würden einfach unsere eigene Entwicklung in Jesus Christus aufgreifen, in vier verschiedenen Punkten. Und dann würden wir vielleicht begreifen, was vielleicht im Neuen Testament zur Erfüllung gebracht wurde. Oder erstmal möchte ich unsere Bekehrung als erstes untersuchen, denn da ist ein ganz wichtiger Punkt da, geistliche Beschneidung. So wie die Beschneidung der Eintritt war in den Bund des Alten Testaments, so ist die Beschneidung der Eintritt in den neuen Bund in Jesus Christus. Aber was für eine Beschneidung? Das wollen wir untersuchen. Wir wollen dann die Grundlage unserer Errettung in Christus untersuchen. Und zwar anhand von zwei Bildern, die im Neuen Testament auftauchen. Wir haben eine neue Passafeier. Wir haben ein neues Passahlamm. Und wir haben einen neuen hohen Priester. Wir wollen sehen, was diese Dinge mit unserer Errettung zu tun haben. Dann der Dienst eines Christen als Priester Gottes. Das ist eine Neuheit im Neuen Testament. Priester, die geistliche Opfer darbringen. Und dann letztendlich, was ist unser Ziel? Was ist das Ziel? Was wollen wir erreichen mit dem Evangelium? Denn da wollen wir ganz besonders die Begriffe das himmlische Jerusalem untersuchen, sowie die Herrschaft Christi auf dem Thron Davids. Wir können auch dazu unsere Sabbatruhe erwähnen. Lasst uns erstmal mit der geistlichen Beschneidung durch die Taufe anfangen. Ich möchte Kolosser 2, 11 bis 23 nicht ganz durchlesen, aber Teile davon. Kolosser 2 beginnt mit Vers 11. In ihm, das ist in Christus, seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschehen ist, sondern im Ausziehen des fleischlichen Leibes in der Beschneidung des Christus. Mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Und euch, die ihr tot wart in den Vergehungen und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, hat er mit lebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen bestehenden, der gegen uns war, und ihn aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn an Kreuz nagelte. Und er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Eine der ersten Dinge, die wir in dieser Sache sehen, ist die Trennung von Tod und Sündenschuld. Er hat uns unsere Vergehungen vergeben, uns mit lebendig gemacht mit Jesus. Da ist sogar die Rede, dass er den Schuldschein in Satzungen, die gegen uns waren, gelöscht hat. Was ist das? Es ist mein Verständnis, dass der Mensch nicht in Schuld geboren ist. Der erbt nicht die Schuld seines Vaters. Jesus hat die Kinder als in einer Beziehung zu Gott gesehen. Aber irgendwann kommen wir an den Punkt, wo wir Verantwortung vor Gott tragen können. Aber welche Verantwortung gibt Gott einem Menschen, der noch nicht Sünder ist? Es gibt nur eine Möglichkeit, und das ist ganz genau, was Paulus und Mose tun. Er zeigt anhand von Gesetzeswerken, die da sind, um die Unschuld weiter fortzusetzen, so wie Jesus die erfüllt hat. Und was ist das Ergebnis dieser Untersuchung? Keiner. Keiner hat diese Gebote erfüllt. Und das wirkt wie eine Anklageschrift. Ein Schuldschein in Satzungen gegen uns. Und diese hat Christus von uns weggenommen, so dass wir mit seinem Geist leben können, in seinen Geist eintreten können, lebendig mit ihm. Und das ist die wunderbare Trennung von Tod und Sündenschuld. Das erklärt mir, warum die Taufe mit ein Grund, warum das ein Abschneiden ist, eine Beschneidung. Denn hier ist ein Ausziehen des alten Menschen durch die Sündenvergebung. Der ist auch hier die Trennung von dem menschlichen Egoismus. Er spricht hier von der Unbeschnittenheit unseres Fleisches. Wir waren getrieben, bevor wir Christen wurden, von unseren Leidenschaften, von unserem eigenen Willen. Das war, was uns Feinde Gottes gemacht hat. Aber in der Buße, in der Sinnesänderung und in der Sündenvergebung ist diese Sache von uns abgeschnitten, also von uns weggetan in diese Beschneidung. Und wenn wir weiterlesen in dem Vers danach, so richte euch nun niemand wegen Speise oder Trank oder betreffs eines Festes oder Neumondes oder Sabbats, die ein Schatten der künftigen Dinge sind. Der Körper selbst aber ist des Christus. Um den Kampf frei soll euch niemand bringen, der seinen eigenen Willen tut, in scheinbare Demut und Anbetung der Engel, der auf das eingeht, was er in Visionen gesehen hat, grundlos aufgeblasen von der Gesinnung seines Fleisches und nicht festhält das Haupt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengefügt ist, das Wachstum Christus wächst. Wenn ihr mit Christus den Elementen der Welt gestorben seid, was unterwerft euch Satzungen, als lebtet ihr noch in der Welt? Berühre nicht, koste nicht, betaste nicht. Alles Dinge, die vergehen sollten. Das zeigt uns, dass es eine grundsätzliche Änderung gibt in der Form der Anbetung. Wir sind den Elementen der Welt gestorben. Deswegen ist unsere Anbetung nicht mehr in Speiseregeln, Getränken und Festtagen und all diese Dinge, die vorher gegeben waren. Das gehört zu den weltlichen Dingen, die mit Betasten und Kosten und Berühren nichts zu tun haben. Vielleicht ein Anschein der Weisheit in mancher Hinsicht, aber das ist nicht das Wesen des neuen Bundes. Und wir sind mit Christus in einem Triumph über alle Mächte, denn er hat alle Mächte überwunden. Es gibt keine Elemente oder keine Mächte in dieser Welt, die uns besiegen können. Wir haben sind diese Dinge gestorben und haben mit diesen Dingen nichts mehr zu tun in unserer Anbetung. Und so, das ist der Eintritt in den neuen Bund, genau wie im Alten Testament durch die Beschneidung, aber diesmal durch eine Beschneidung, die nicht mit Händen gemacht wird, sondern in der Vergebung in Jesus Christus. Und das ist mein Verständnis, warum Paulus von der Taufe als Beschneidung redet. Die Grundlage unserer Errettung. Hier kann man auch viele Dinge bringen, aber ich möchte zunächst einmal auf das Passahlamm kommen. Das Passa war ein ganz wichtiges Fest für die Juden. Es war in Ägypten, wo sie versklavt waren, und die Plagen, die Gott geschickt hatte, haben den Pharao letztendlich nicht besonders beeindruckt. Und so kam es dann zu dem Tod aller Erstgeburt in Ägypten. Und Israel sollte sich davor schützen, und das Geheimnis Gottes war, das Passahlamm zu schlachten und das Blut dieses Lammes an die Türpfosten zu bestreichen. Und so sagte er, er würde schonend vorübergehen. Und so war dieses Lamm, dieses Blut, dann ein Schutz vor dem Tod, den Gott in Ägypten gebracht hat. Es war aber auch ein Aufbruch aus dieser Sklaverei. Und so ist es verständlich, dass Israel dieses Fest Jahr für Jahr begehen würde, feiern würde, denn das ist fast zu sagen die Geburt der Nation. Denn als Israel Ägypten verlassen hat, durch das Rote Meer gegangen ist, das war das allererste Mal, dass sie selbstständig als eine Nation dastand. Und das war eingeleitet durch den Tod gegen die Ägypter und Schutz davor durch das Passahlamm. Und Jesus spricht davon im Lukas 22, als er das letzte Mal mit seinen Jüngern gefeiert hat, was sein Passahmahl war, bevor er verhaftet wurde. Er spricht davon, dass er sich danach sehnte, er würde es aber nicht mehr essen, bis es erfüllt werde im Reich Gottes. Also irgendwie hat Jesus sich selbst und seinen Tod als eine Erfüllung des Passahlammes gesehen und sprach dann von der Bedeutung seines Todes, von seinem Tod und von seinem Blut. Aber es geht noch weiter. Das ist auch die Erfüllung in dem Tod Jesu Christi, in der Kreuzigung. Da kamen die römischen Soldaten zu Jesus und zu den Verbrechern neben ihm. Und er wollte den Tod beschleunigen. Und so hat er die Knochen gebrochen von den Verbrechern daneben. Aber als sie zu Jesus kamen, merkten sie, dass er schon tot war. Und sie haben die Knochen nicht gebrochen, sondern ihn die Lanze reingeworfen oder reingetan in die Seite, so kam Wasser und Blut heraus als ein Beweis des Todes. Aber Johannes merkt, dass dies geschehen ist, damit erfüllt ist, dass keine Knochen gebrochen werden, weil das war die Voraussetzung in 2. Mose 12, 46 für die Zubereitung des Passahlammes, dass keine Knochen gebrochen werden sollten. Und Johannes sieht dann diese als Teil der Erfüllung des Passahlammes durch Jesus. Aber wir kommen zu einer Stelle, die meines Erachtens noch deutlicher ist, in 1. Korinther Kapitel 5, Vers 7 bis 8. Da ist das Problem in der Gemeinde in Korinth, ist ein Unzüchtiger, der mit der Frau seines Vaters lebt. Und die Gemeinde hat nichts getan gegen diese Unzucht. Und so möchte Paulus, dass sie diesen Unzüchtigen aus der Gemeinschaft entfernen. Er sagt, fegt den Sauerteig aus, ist seine Aufforderung. Er spricht, wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja bereits ungesäuert seid. Denn auch unser Passahlamm Christus ist geschlachtet. Darum lasst uns Festfeier halten, nicht mit altem Sauerteig, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuertem der Lauterkeit und Wahrheit. Hier wird der Tod Jesu als ein Passahlamm dargestellt. Und wir halten Festfeier mit ihm. Ich würde sagen, das ganze Leben, das ganze christliche Leben ist letztendlich eine Passafeier. Und das bedeutet, man muss unbedingt auf Sauerteig und Ungesäuertes achten. Denn es war verboten, in dieser Zeit des Passafestes Ungesäuertes zu essen. Da musste man den Sauerteig aus den Häusern fegen. Und wehe, wenn man in dieser Zeit Sauerteig zu sich genommen hat, da war die Todesstrafe darauf. Und deswegen macht Paulus hier, wir dürfen keinen Sauerteig zu uns nehmen in dieser geistlichen Feier. Sauerteig in diesem Sinne ist die Bosheit, die Schlechtigkeit, das weltliche Denken. Deswegen sagt er, wenn ihr mit Christus Passe halten wollt, müsst ihr den Sauerteig, diesen Unzüchtigen, aus eurer Gemeinschaft entfernen. Ansonsten verliert ihr die Gemeinschaft mit dem Passahlamm. Und das Ungesäuerte ist die Ehrlichkeit, Lauterkeit und Wahrheit in unserem christlichen Leben. Und so sehen wir, wie dieses Bild vom Passafest letztendlich dann doch das gesamte Leben des Christen beschreibt. Ja, die Grundlage der Rettung, der hohe Priester Jesus Christus. Wir wollen also Hebräerbrief 9, 11 bis 14 etwas genauer betrachten. Das heißt, Christus aber ist gekommen als hoher Priester der zukünftigen Dinge oder der zukünftigen Güter. Der ist also hoher Priester geworden. Wie durfte er hoher Priester sein, weil er nicht aus Levi, aus Aaron kam? Das ist durch den Eid, den Gott David geschworen hatte im Psalm 110, wo er den Nachkommen, den Herrn Davids zum Priester nach der Ordnung Melchisedek in alle Ewigkeit gemacht hat. Das war die Berechtigung, dass Jesus in dieser Welt kommen konnte und als hoher Priester arbeiten konnte. Und es heißt, er ist durch das größere und vollkommene Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist. Und das wird später erklärt als Himmel. Ist in das Allerheiligste gegangen mit seinem Blut, um vor Gott zu erscheinen, um für uns Sühnung zu erwirken, ist die weitere Beschreibung. Das heißt, er ist der hohe Priester, der ging nicht in ein physisches Gebäude hinein, im Inneren des Tempels, sondern er ist in den Himmel gegangen. Und das war das Allerheiligste. Und es heißt hier, betont er nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Denn wenn das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer jungen Kuh auf die Unreinen gesprengt zur Reinheit des Fleisches heiligt, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient? Ja, wir haben einen hohen Priester, der für uns die Erlösung erwirkt hat, indem er in das Heiligtum des Himmels erschienen ist, mit Blut, das unschuldig war. Das heißt, er ist vor ihm erschienen als ein Opfer, das nicht gesündigt hat. Und das war die Sühnung für uns, das war der Preis, der für unsere Sünde bezahlen würde. Ich dachte, diese zwei Dinge sind ganz wichtig, das Passahlamm und dass wir einen hohen Priester haben, das wird ausgebaut im Hebräerbrief, der ist zu Rechten Gottes und wir dürfen zu ihm beten in Zeiten der Not, dass er für uns eintritt in der Erkenntnis, dass er alles an Versuchungen erlebt hat, wie wir. Wir werden sehen, wir sind auch Priester, die unter ihm, die in Verbindung mit ihm, in seiner Eigenschaft als hoher Priester auch dienen. Jetzt wollen wir dann unser Leben als Christen betrachten. Und das ist der Begriff, das heilige königliche Priestertum. Und das finden wir insbesondere im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 5. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen. Gott wohl annehmbar durch Jesus Christus. Da sind wir ein heiliges Priestertum. Ihr aber seid auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Ein heiliges Priestertum und ein königliches Priestertum. Das heißt, wir arbeiten als Priester in einem Königreich für Jesus Christus, unseren König. Wir sind ein heiliges Priestertum, auch unter dem hohen Priester Jesus Christus. Das gesamte Leben ist meines Erachtens ein Opfer und ein priesterlicher Gottesdienst. Und das finden wir, denke ich, im Römerbrief 12, 1 bis 2. Hier können wir einige Dinge untermauern, die Wolfram uns gesagt hat. Das ist eigentlich das gesamte Leben, was gehört zur Anbetung. Das ist fast alles, was wir tun im Sinne Gottes. Sag, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, euer Leibe darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Merken wir da, durch die Erbarmungen Gottes. Es ist eine der wenigen Stellen, die ich kenne, wo das Wort für Barmherzigkeit oder Erbarmen im Plural erscheint. Die Erbarmungen Gottes. Das ist eine Grundlage. Ohne die Barmherzigkeit Gottes können wir gar nichts ausrichten. Und das ist nicht nur einmal die Sündenvergebung, das ist Plural, das ist Erbarmungen, das ist jeden Tag die Gnade Gottes, was er uns schenkt, damit wir ihm überhaupt dienen können. Das Privileg, das wir haben, unsere Sünden zu bekennen und wieder reingewaschen zu werden. Ohne diese Erbarmungen haben wir keine Chance, Gott zu dienen. Und es ist auf diese Grundlage, dass wir überhaupt eine Chance haben, Gott anzubeten. Ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das ist das ganze Leben. Was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Ich habe mich immer gefragt, wieso vernünftiger Gottesdienst. Aber ich glaube, Logikos, das ist das Wort, woher wir Logik haben. Es bedeutet, dass man hier nicht einfach blind und nur mit Emotionen durch das Leben geht, sondern dass man denken muss. Das kommt dann später. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Geistes. Dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Es ist eine ständige Prüfung in unserem Leben. Das gesamte Leben ist ein Gottesdienst, aber es ist nicht blind gemacht. Es ist auch in Erkenntnis der Anweisungen Gottes. Denn er möchte nicht, dass wir einfach ein Abklatsch dieser Welt sind. Er möchte, dass wir ganz Neues darstellen. Nicht gleichförmig dieser Welt, sondern eine Erneuerung des Sinnes. Da sind wir schon wieder beim Denken und Sinn, dass wir begreifen, dass wir eine Aufgabe haben, anders zu sein und auf diese Art und Weise Gott zu dienen. Und wir wollen immer wieder prüfen, was ist der Wille Gottes? Das ist eine große Herausforderung diese Frage manchmal zu beantworten in allen möglichen täglichen Sachen, die auf mich zustürmen, dann frage ich, wie soll ich mich verhalten hier? Was ist der Wille Gottes in diesem Punkt? Was sagt das Wort Gottes zu diesem Thema? Das sind Dinge, die uns voranbringen, wo wir aus unserer Erfahrung noch tiefer in das Wort forschen können und merken, das Wort hat doch etwas mit meinem Alltag zu tun. Und das ist unser Gottesdienst. Und das müssen wir wirklich verstehen. Wir haben das viel in der Gemeinde in Kiel besprochen. Manche hatten sogar so ein schlechtes Gewissen, überhaupt Gottesdienst auf ein Schild draußen zu setzen. Da würde ich nicht so weit gehen. Das ist auch Gottesdienst, wenn wir zusammenkommen und Gott anbeten. Aber das ist der Anfang von dem ganzen Leben. Und das ist es, wo wir begreifen, dass wir Priester sind in einer anderen Art und Weise. Alles, was wir tun, ist letztendlich Gottesdienst. Erst Priester. Ich wollte ein paar Beispiele geben von Dingen, die als Opfer dargestellt werden im Neuen Testament. Es sind manchmal ganz interessante Bilder da. In Philipper 2, Vers 17, schreibt Paulus von seiner Liebe der Gemeinde und dass er wieder zu ihnen kommen möchte. Und er beschreibt dort, dass der Glaube als der Lebensweg der Geschwister ist ein Opfer. Das ist ein Opfer für Gott, ihr Glaube. Und Paulus sagte, wenn er diesem Glauben dient und diesen Glauben fördert, kann es sein, dass er getötet wird in der römischen Welt. Dass er dann hingerichtet wird von der Regierung. Und wenn das der Fall ist, dann sagte er, das ist wie ein Trankopfer, gesprengt auf dem Opfer eures Glaubens. So wie ich das verstehe im Alten Testament, es gab nie ein Trankopfer allein. Es gab immer eine Basisopfer sozusagen. Und dann wurde der Wein über dieses Opfer als Trankopfer ausgegossen. Und das ist das Bild, was Paulus bringt, dass wenn er den Märtyrertod erleiden müsste, im Dienst für den Glauben der Gemeinde, so ist das wie ein Trankopfer gesprengt auf dem Glauben der Philipper Gemeinde oder dem Glauben aller Geschwister. Er benutzt auch dieses Wort Spindomai im 2. Timotheus 4, 6 bis 8, als er seinen nahen Tod angekündigt hat, dass er als Trankopfer gesprengt wird. Im Philipper 4, Vers 18, Philipper 4, 10 bis 20 ist ein Dankebrief von Paulus an die Philippergemeinde für ihre Gabe durch den Boten der Gemeinde Epaphroditus. Er hat gesagt, er hat alles bekommen, aber er beschreibt diese Spende, diese Unterstützung als ein wohlgefälliges Opfer, als ein Opfer mit einem Wohlgeruch, was zu Gott emporsteigt. Da sieht man, dass hier die Unterstützung von Evangelisten, die Unterstützung der Predigt, der Gemeindearbeit, wird im Neuen Testament als Opfer dargestellt. Dann im Römerbrief 15 bis 17 haben wir eine Erklärung, warum Paulus nicht früher zu der Römergemeinde gegangen ist, als er wollte. Diese Gemeinde in Rom existierte schon eine längere Zeit und Paulus erwähnt im Römerbrief an einigen Stellen, dass er die Absicht hat, zu ihnen zu kommen, um von ihnen getröstet zu werden. Später sagt er auf dem Wege nach Spanien. Und er erklärt, dass er eigentlich öfter mal schon hin wollte, aber er hatte eine andere Aufgabe. Und das war nämlich, die Gemeinden unter den Heiden als wohlgefälliges Opfer Gott darzustellen, indem er als Priester tätig war. Also Wolfram hat versucht, ein griechisches Wort in die deutsche Sprache reinzubringen gestern Abend. Ich wünsche, ich könnte auch ein neues deutsches Wort erfinden. Und das ist das Verb Priester. Ich priestere, du priesterst, er priester. Denn das ist ganz genau, was Paulus sagt im Griechischen. Ich priesterte, um diese Gemeinden als Wohlgeruch, als wohlgefälliges Opfer Gott darzustellen. Das fand ich keine einfache Aufgabe. Wenn ich alleine im Korintherbrief lese, was das bedeutet, diesen nicht-jüdischen Gemeinden so zu ermahnen und belehren, dass Gott mit ihnen zufrieden war. Kein Wunder, dass er nicht so nach Rom vorher gekommen ist. Das war eine ganz intensive Arbeit. Aber er sah diesen priesterlichen Dienst als extrem wichtig und eigentlich die Priorität, die er hatte. Es gibt weitere Beispiele. Im Hebräerbrief 13 sehen wir, dass das Lob Gottes, die Lippen, die seinen Namen bekennen, sowie Wohltun und Teilen unseres Eigentums mit anderen, sind Opfer, mit denen Gott zufrieden ist und an denen er wohlgefallen hat. Auch hier in dieser Tätigkeit spricht das Neue Testament von Opfern. Interessant ist dann in Offenbarung 8, 3 bis 5, Weihrauch. Da ist ein Bild dort von einem Engel, der ein Räuchergefäß hat. Und es heißt, dass in dem Rauch von diesem Räucheraltar wurden die Gebete der Heiligen gemischt, wie sie hinaufkamen. Und was hat der Engel mit diesem Räucherfass gemacht? Er hat es auf die Erde geworfen. Da war Donner und Blitzen. Und die folgenden Stellen zeigen in den Posaunen, welche Maßnahmen und Gerichte Gott gegen die Ungläubigen vorbringen wollte, so dass man den Eindruck gewinnt, diese Gebete, die als Mischung mit Räucheropfer dargestellt werden, hatten eine Wirkung. Gott zeigte, dass sie eine Wirkung hatten, das hat etwas provoziert. Als Maßnahmen gegen die ungläubigen Menschen, eigentlich wie wir im Kapitel 9 dann später feststellen, ein Zweck, den Gott hatte, war die Menschen, die Ungläubigen zu Buße zu bringen. Dass sie darüber nachdenken, warum geht's mir denn so schlecht? Aber auch da hat nicht immer das gewünschte Ziel gehabt. Auf jeden Fall hier ist noch ein weiteres Bild von Opfer, Gebete als Teil des Räucheropfers. Die waren gemischt mit diesem Räucheropfer. Nun wollen wir etwas sagen über unseren Dienst, dass Gott derjenige ist, der diesen Dienst bestimmt. Das heißt in Hebräer 4 bis 6, denn jeder aus Menschen genommene hohe Priest wird für Menschen eingesetzt im Blick auf das Verhältnis zu Gott, damit er sowohl Gaben als auch Schlachtopfer für Sünden darbringe. Und dann besonders im Vers 4, und niemand nimmt sich selbst die Ehre, sondern er wird von Gott berufen, wie auch Aaron. So hat auch der Christus sich nicht selbst verherrlicht, um hohe Priester zu werden, sondern der, welcher zu ihm gesagt hat, mein Sohn, du bist du, ich habe dich heute gezeugt. Wie er auch in einer anderen Stelle sagt, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Der Punkt hier ist, dass wenn es zu einem Gottesdienst kommt, zu einem priesterlichen Dienst, ist Gott derjenige, der bestimmt, wer die Priester sind. Gott ist derjenige, der bestimmt, was der Dienst überhaupt ist. Ich möchte an dieser Stelle einfach aus dem Alten Testament ein Beispiel aus 2. Chronik 29 lesen. In 2. Chronik 29 haben wir es mit der Herrschaft Hiskias zu tun. Und da haben wir erfahren, dass die Generation davor gar nicht den Tempel benutzt haben. Sie haben es einfach verkommen lassen. Sie haben gar nicht da angebetet, sodass Hiskia in seiner Reformation, da hat diesen Tempel ausgebessert und den Tempel wieder eingeweiht. Und zwar heißt es im Vers 15, und sie versammelten ihre Brüder und heiligten sich, und sie kamen nach dem Befehl des Königs, den Worten des Herrn gemäß, um das Haus des Herrn zu reinigen. Das heißt, Hiskia hat hier Dinge angeordnet, aber das war in Verbindung mit dem Wort Gottes. Es war gemäß dem Wort Gottes. Und da sehen wir, dass sie zusammenkamen, um diesen Tempel wieder einzuweihen, zu heiligen, zu reinigen. Und da war eine ganze Reihe von Dingen, die damit verbunden waren. Und der König Hiskia machte sich früh auf und versammelten die Obersten der Stadt. Und er ging hinauf in das Haus des Herrn. Und sie brachten 7 Stier und 7 Widder, 7 Schafe und 7 Ziegenböcke als Sündopfer für das Heiligtum und für das Heiligtum und für Judäa, für das Königtum und für das Heiligtum. Und er befahl den Söhnen Aarons, den Priestern, sie auf dem Altar des Herrn zu opfern. Und sie schlachteten die Rinder, und die Priester nahmen das Blut in Empfang und sprengten es an den Altar. Und es heißt weiter, dass nach dieser Sühnung da geschehen ist, und er stellte der Leviten auf im Haus des Herrn mit Zimbeln, mit Harfen, mit Zittern nach dem Befehl Davids und Gads, des Sehers, des Königs und des Propheten Nathan, denn der Befehl war durch den Herrn, durch seine Propheten ergangen. Und so standen die Leviten da mit den Instrumenten Davids und die Priester mit den Trompeten. Und Hiskia befahl, das Brandopfer auf dem Altar zu opfern. Und zur Zeit, als das Brandopfer begann, begann der Gesang für den Herrn und auch die Trompeten, und zwar unter Begleitung der Instrumente Davids, des Königs Israel. Und so kam es dann zu einer gewaltigen Anbetung. Aber wenn wir diese Dinge genau untersuchen, wer hat bestimmt, wer überhaupt Priester ist? Söhne Aarons, heißt es hier. Wer hat das gesagt? Das hat Gott gesagt. Wer hat die Leviten überhaupt bestimmt? Das war Gott, der damals in der Stiftshütte die Leviten als Assistenten der Priester gestellt hat. Sie hatten besonders die Aufgabe, das heilige Zelt abzubauen, aufzubauen. Und dann, als der Tempel gekommen ist, hat David sie in verschiedene Abteilungen eingeteilt. Und eine von diesen Abteilungen, laut 1. Chronik 25, war die Musikabteilung der Leviten, die, er sagt, die geisterfüllt oder prophetisch musiziert. Und da waren sie hier. Und es heißt hier, dass die Brandopfer, das waren schon im Buch Levitikus, im 3. Mose, bekannt gegeben, was notwendig war, Menschen und Gebäude zu reinigen. Und dann heißt es hier, dass die Instrumente Davids nicht durch Menschenentscheidung gekommen sind, sondern das war der Befehl Gottes durch den Propheten. Und auch hier wieder der Befehl. All diese Dienste, wenn es ein Opferdienst oder Dienst für Gott ist, müssen von Gott bestimmt werden, nicht für Menschen. Und heute hat er den hohen Priester als Jesus bestimmt. Er sagt, wir sind die Priester, die zu ihm gehören. Und das Opfer ist das Leben für Christus und die dazugehörigen geistlichen Taten. Der Ausdruck der geistlichen Lieder ist die Frucht der Lippen oder etwas, was verständlich ist. Das betont 1. Korinther 14, wenn Paulus spricht von den toten Dingen, die Instrumente, die nur ein Signal geben, aber die haben nicht die Fähigkeit, etwas zu bekennen. Und das kommt später in dem 1. Korinther 14, dass wenn man singt, im Geist, aber auch mit dem Verstand, warum? Damit der andere erbaut wird, Amen sagen kann und unterrichtet wird. Also der Ausdruck der Lieder im Neuen Testament ist sehr geprägt auf etwas, was verständlich ist, was bekennen kann, was aufbauen kann oder lehren kann. Das ist die Art, die Gott dann eingeführt hat und nicht die Elemente der Welt. Nun sage ich das, dass wir die Sache ernst nehmen, wenn wir Dienst für Gott tun, dass wir ein bisschen mal gucken, was hat er überhaupt gesagt, was gefällt ihm, was ist ihm wichtig. Denn wir leben in einer Welt, wo die Marktwirtschaft und Werbetechnik sehr groß ist, und ist es auch manchmal eine gewisse Gefahr, dass wir einfach diese Dinge annehmen, weil es uns gefällt, weil es publikumswirksam ist. Die Unterschiede zwischen dem Neuen Testament, der priesterliche Dienst des Alten Testaments war fleischlich, zeitbedingt, bis zu einer besseren Ordnung. Und diese neue Priesterschaft ist die Erfüllung, die neue Realität von der Priesterschaft des Alten Testaments. Der Christ ist den Elementen der Welt gestorben und dient Gott nicht mehr durch die irdischen äußerlichen Regeln über Speisen, Festtage, Tempeldienste des Mosaischen Bundes. Das sind Dinge, denen wir gestorben sind. Unser Dienst für Christus als Priester ist ein geistlicher Dienst. Ziele des Evangeliums. das himmlische Jerusalem. Das ist im Hebräerbrief ein ganz wichtiger Punkt. Er sagte im Kapitel 12, Vers 22, wir sind zu verschiedenen Dingen gekommen und eine von denen ist dem himmlischen Jerusalem. Denn er macht deutlich, wir haben keine bleibende Stadt hier auf Erden. Das ist nicht das Jerusalem, das Christen suchen sollten. Vielmehr hat er gesagt, wo ist Christus geschlachtet? Wo ist Christus gekreuzigt worden? Zwar außerhalb Jerusalems, vor den Toren Jerusalems. Und er vergleicht das mit dem Sündenbock, dem der hohe Priester die Hände auferlegt hat. Und wo wurde dieser Bock geschickt? In die Wüste. Wie auch, wo alle Sündenböcke landen. Hier ist das bald die Parallel, ist, dass Christus ist außerhalb der Stadt. So lasst uns in unserem Denken außerhalb Jerusalem hinausgehen mit der Erkenntnis, wir haben hier keine bleibende Stadt. Unsere bleibende Stadt ist das himmlische Jerusalem. Und in der Offenbarung 21 ist das ein wunderbarer Ort. Da sind wir befreit von allen Plagen, von dem Tod, von Krankheiten. Da sind wir unmittelbar in der Nähe Gottes. Wir sind verwandelt worden in Gleichgestalt des herrlichen Leibes Jesu Christi, so dass die Gegenwart Gottes uns nicht mehr tötet, sondern ist gerade die Grundlage des ewigen Lebens. Und so wird das himmlische Jerusalem beschrieben in Offenbarung 21, 1 bis 4 und dann später 9 bis 10. Das ist das große Ziel. Hebräerbrief auch verwendet diese Art Ruhe, eine wunderbare Sache, als es bleibt für Christen noch ein Sabbat, eine Ruhe. Und das ist die Ruhe im Himmel, wo wir wie Gott von seinen Werken, als er von seinen Werken ausruhte, so ruhen wir auch von unseren Werken auf Erden und sind mit ihm in aller Ewigkeit. Das ist für Galater 4 auch ganz wichtig. Paulus benutzt dort eine Allegorie. Ismael, der Sohn eines Sklaven, ist ein Beispiel in dieser Allegorie für das Gesetz Mose, was Menschen versklavt unter dem Gesetz. Und das sagte er, das ist das gegenwärtige Jerusalem. Aber wenn es um Isaak, den Sohn der Frau, Sarah, also die Freien, das entspricht dem Bund des Evangeliums. Und da sagt, das ist das himmlische Jerusalem. Das ist, was im neuen Bund unser großes Ziel ist. Dann haben wir es mit der ewigen Herrschaft Jesu Christi auf dem Thron seines Vaters David zu tun. Im Psalm 110 finden wir, dass Gott dem Herrn gesagt hat, das heißt dem Herrn David, gesagt hat, setze dich zu meiner Rechten, bis ich all deine Feinde zur Schemel deiner Füße gemacht habe. Und das greift Paulus auf in 1. Korinther 15, Vers 24, dass Jesus dort ist und dort bleiben muss, bis er alle Feinde unter seine Füße gebracht hat. Da sagt Paulus im 1. Korinther 15, Vers 26, 24 meine ich. Denn das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan hat, denn er muss herrschen, bis alle Feinde unter seine Füße gelegt hat, als letzter Feind wird der Tod weggetan. Das ist die Herrschaft auf dem Thron Davids. Er wird dort sein und herrschen, bis alle Feinde vernichtet werden. Und der letzte Feind ist der Tod. Und das ist die Herrschaft, die angekündigt wurde im Psalm 110, was dem David angekündigt wurde. In Lukas 1, 32 bis 33 hat der Engel Gabriel Maria gesagt, dass dieses Kind, dass sie bekommen würde, auf dem Thron seines Vaters David sitzen würde. Wie lange? In aller Ewigkeit. Das ist die Herrschaft, die Jesus bekam, als er alle Gewalt über Erde und auch im Himmel bekommen hat, dass er auf diesem Thron sitzt. Und das erklärt uns, warum in diese letzte Eintragungen, dass schon im Alten Testament die Rede war, dass ein Nachkomme Davids in Ewigkeit auf seinem Thron herrschen würde, dass sein Reich ewig Bestand haben würde. Das ist nur letztendlich durch Jesus Christus zu erklären. Und das war das Ziel von Jesus Christus, ist diese Herrschaft zu Rechten Gottes auf diesem Thron zur Vollendung zu bringen, so dass der letzte Feind, der Tod, besiegt ist. Und was das bedeutet, erklärt Paulus später im 1. Korinther 15, dass das bedeutet, ein geistlicher Leib, ein Leib in Ehre und Herrlichkeit wird kommen und in Ewigkeit, was unvergänglich ist. Das ist, was diese Herrschaft dann bewirken sollte, und das wird die neue Herrschaft, das wird der Thron David sein und unter dem wir gerne dabei sind und gerne gesegnet werden. Das ist einfach eine kurze Übersicht über, kürzer ging es nicht, über einige Begriffe, warum es wichtig ist, die Schatten im Sinne des eigentlichen Körpers Jesu Christi zu verstehen. Amen.